Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Die Ungewissheit, die ist extrem belastend.
Seit 3 Jahren wissen wir nicht, wo er ist, wie es ihm geht. Niemand hat ihn gesehen und seit 4 Monaten gar nichts, also absolute Funkstille.
Das sagt Ghazelle Shammat. Sie ist die Tochter von Jamshid Shammat, dem Deutsch-Iraner, der vom iranischen Geheimdienst erst entführt und dann im Iran zum Tode verurteilt wurde. Und Ghazelle und ihre Familie haben seit Monaten keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Wie Ghazelle sich unermüdlich für ihren Vater und dessen Freilassung einsetzt und was die Bundesregierung tut, um einen ihrer Staatsbürger freizubekommen, das ist eins unserer Themen heute. Am Freitag, dem 7. Juli. Ich bin Rahel Klein. Ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Es könnte jederzeit vollstreckt werden. Das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Shammat. Seit mehr als 1000 Tagen sitzt er im Iran im Gefängnis. Im Februar wurde er in einem Schauprozess zum Tode verurteilt, wegen Verdorbenheit auf Erden. Sein Fall hat für Entsetzen und große internationale Aufmerksamkeit gesorgt. Vor 3 Jahren war Jamshid Shammat, der zuletzt in den USA gelebt hat, auf einem Zwischenstopp in Dubai vom iranischen Geheimdienst entführt und dann in den Iran verschleppt worden. Seine Tochter Ghazelle setzt sich seitdem für seine Freilassung ein und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Ghazelle.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ghazelle, wann habt ihr zuletzt mit deinem Vater sprechen können? Gab es da irgendeinen Kontakt in letzter Zeit mal?
Ich selber darf ja seit 2 Jahren nicht mehr mit meinem Vater sprechen. Meine Mutter durfte letztes Jahr 2-mal nur mit ihm telefonisch reden und dieses Jahr im Februar hat sie das letzte Mal mit ihm reden dürfen. Mhm. Das war aber bevor er überhaupt das Todesurteil bekommen hat. Das heißt, seit 4 Monaten oder mehr als 4 Monaten haben wir noch nicht mal ein Lebenszeichen von meinem Vater. Seit 3 Jahren wissen wir nicht, wo er ist, wie es ihm geht. Niemand hat ihn gesehen und seit 4 Monaten gar nichts, also absolute Funkstille.
Das heißt, ihr wisst auch überhaupt gar nichts wirklich darüber, wie es ihm aktuell geht. Was war euer letzter Stand, wie es ihm geht?
Der letzte Stand im Februar war sehr, sehr schlecht. Mein Vater hat ja Parkinson im fortgeschrittenen Zustand. Er bekommt seine Medikamente nicht. Das führt natürlich dazu, dass er unglaubliche Schmerzen hat in den Beinen, nicht mehr richtig gehen kann, nicht mehr richtig stehen kann. Jetzt kam noch mit dazu, dass er Atemnot hatte, dass er Herzschmerzen hatte, dass er nicht mehr aufstehen kann, wenn er sich bückt. Und wir wissen natürlich auch, dass er gefoltert worden ist, weil er uns erzählt hat, dass ihm die Zähne ausgeschlagen worden sind, dass er nicht mehr essen kann. Also das, was er uns erzählen kann in diesen paar Gesprächen, ist natürlich schrecklich. Aber wir stellen uns natürlich vor, dass es noch viel schlimmer ist, weil er uns nicht alles erzählen kann.
Wenn man das hört, ne? Also wie es deinem Vater, unter welchen Bedingungen er da höchstwahrscheinlich eben in Haft ist, wenn man weiß, dieses Todesurteil könnte jederzeit vollstreckt werden, man hat keinen Kontakt zu ihm, kommt man da überhaupt noch irgendwie zur Ruhe? Kommst du irgendwie noch zur Ruhe oder wie hältst du das aus?
Nee, Ruhe habe ich seit 3 Jahren nicht mehr, also seit er entführt worden ist. Aber wie ich das aushalte, ist einfach mit dem Aktivismus. Wir versuchen halt, alle Mittel und Wege auszunutzen, die wir haben. Wir arbeiten halt mit so vielen Menschenrechtsorganisationen zusammen, wie Amnesty International, IGFM, Hava Help in Deutschland. In Amerika haben wir die Global Liberty Alliance. Wir haben durch das UN Working Group of Arbitrary Detention dort ganz viel Vorarbeit geleistet. Wir haben jetzt vor 2 Wochen in Deutschland in Karlsruhe durch die Bundesanwaltschaft mit Hilfe der ECCHR eine Klage eingereicht gegen das Regime, wegen den Sachen, die sie meinen Vater angetan haben, aber auch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil so schlimm sich der Fall von meinem Vater anhört, er ist kein Einzelfall. So wie es meinem Vater geht, geht es Tausenden. Wir haben jetzt noch mindestens 14 europäische Staatsbürger, die im Iran als Geisel gehalten werden. Mein Vater ist einer von denen und er wurde entführt. Und man ist halt mit all diesen Sachen beschäftigt. Da bleibt keine Zeit vielleicht, um wirklich versuchen, Ruhe zu bekommen.
Du appellierst auch immer wieder an die deutsche Bundesregierung. Hast du da die Hoffnung, dass da noch was passiert? Oder gibt es da irgendwelche positiven Signale in deinen Augen?
Das einzige positive Signal, das ich gesehen habe, leider in diesen 3 Jahren, war, als er das Todesurteil bekommen hat und Deutschland stark reagiert hat und 2 Diplomaten ausgewiesen hat. Wenn das früher geschehen wäre, wenn das vor 3 Jahren geschehen wäre, als ein deutscher Staatsbürger entführt worden ist, über 2 Staatsgrenzen hinweg in den Iran verschleppt worden ist, dann glaube ich, wäre mein Vater gar nicht in dieser Situation. Wir haben leider viel zu spät reagiert. Aber ich hoffe natürlich, dass jetzt noch mehr kommt. Denn genauso wie wir gehört haben, die Außenministerin hat natürlich über meinen Vater gesprochen. Sie hat das Urteil sehr scharf kritisiert. Aber es geht natürlich nicht nur um das Urteil. Dass das ein Schauprozess ist, das wissen alle. Das sieht man schon allein daran, dass immer mehr Vorwürfe dazukommen, dass mein Vater jetzt nicht nur CIA und FBI-Agent ist, sondern jetzt auch ein Agent des deutschen Geheimdienstes sein soll. Und es wird ja immer bunter. Das wissen ja alle. Es geht darum, dass man als unsere Bundesregierung noch nicht mal meinen Vater und die deutschen Geiseln als Geiseln bezeichnet, dass sie nirgendwo ihre Freilassung fordern. Und das ist ein riesiges Problem, das wir in anderen Ländern nicht sehen. Frankreich hat das nicht so gemacht, Österreich hat das nicht so gemacht. Und deswegen sind auch sehr viele Geiseln in diesen Ländern zurück und die deutschen Geiseln sitzen leider immer noch dort.
Sagt Gazelle Chammat, die sich unermüdlich für die Freilassung ihres Vaters Jamshid Chammat einsetzt, der im Iran in einem Schauprozess zum Tode verurteilt wurde. Und dieses Todesurteil könnte jederzeit vollstreckt werden. Gazelle, ich danke dir sehr für deine Zeit und ich wünsche dir und natürlich auch deinem Vater alles Gute.
Vielen, vielen Dank.
Aus dem Auswärtigen Amt selbst heißt es dazu übrigens heute auf Anfrage, der Fall Jamshid Chammat habe höchste Priorität und man setze sich hochrangig auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen für ihn ein und dass man der iranischen Seite auch verdeutliche, dass die Vollstreckung des Todesurteils schwerwiegende Folgen hätte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die deutschen Hochschulen, die schlagen Alarm. Aus Sicht vieler Unis und Fachhochschulen sind nämlich die Gebäude ziemlich marode und dadurch könnten Lehre und Forschung massiv leiden. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Wie dramatisch ist denn die Lage?
Also das merkt man schon, wenn man mal schaut, unter welchen Bedingungen die Studierenden da dann eigentlich so lernen und forschen sollen. Labore fehlen, sind geschlossen und es fehlt eigentlich sogar an sowas wie mutmaßlichem Kleinkram, würde ich zumindest mal zu sagen.
Kreide gibt's gar nicht mehr.
Wirklich nah dran. Also Thorsten Utz hat an der Hochschule Coburg den Bachelor in Informatik gemacht und legt jetzt noch den Master in Zukunftsdesign drauf. Er braucht seinen Laptop also, um in der Hochschule beispielsweise zu programmieren. In den alten Gebäuden fehlt es aber, halte ich fest, an Steckdosen.
Naja, entweder man findet in der Pause die Möglichkeit, irgendwo da mal kurz aufzuladen oder irgendwann gibt das Gerät dann halt auch den Geist auf. Dementsprechend ist es zum Beispiel mit Informatik natürlich manchmal schwierig gewesen, wenn man dann programmieren sollte oder ähnliche Sachen.
Oder man bringt sich die eigene Steckdose mit.
Gute Idee. Denken wir alle nochmal drüber nach. Nein, es ist halt, muss man sagen, ne? Pech dann für ihn, ein Kommiliton. Ja, läuft das Gerät nicht, kannst halt nicht mehr mitmachen. Und es ist kein Einzelfall. Thorsten Utz ist auch in Bayern im Landesaster und seine Probleme sind die Probleme von ganz vielen Studierenden.
Man kann es sich einfach 1:1 vorstellen, dass es genau so aktuell auch wirklich läuft. Gibt es Zahlen dazu, wie dramatisch die Lage ist? Kann man das benennen?
Ja, aus Sicht der Hochschulrektorenkonferenz, also der HRK, ist die Lage sehr, sehr, sehr dramatisch. Der Sanierungsstau der Gebäude ist riesig. Die Kosten, um ihn zu beheben, belaufen sich aufgeschätzt zwischen 60 und 74 Milliarden Euro in Gesamtdeutschland.
Wie kommt man auf solche Summen?
Also zuletzt hat beispielsweise die Präsidentin der TU Berlin einen regelrechten Hilferuf abgesetzt. Da ist vor ein paar Tagen ein marodes Wasserrohr in einem Gebäude der Chemie geplatzt und das gesamte vierstöckige Gebäude ist vorerst nicht nutzbar. Mhm. Zwischendecken in Seminarräumen sind runtergefallen und die Technik sei so marode und alt, dass es auch keine Ersatzteile mehr gäbe. Allein die TU Berlin beklagt einen Sanierungsstau in Höhe von mindestens 2,4 Milliarden Euro. Ja. Und die Präsidentin kommt zu dem Schluss, hier wird in Schrottgebäuden Spitzenforschung betrieben, denn die TU Berlin ist nicht irgendeine Uni, sondern es ist eine, die bei der Exzellenzinitiative abgeräumt hat und eigentlich für exzellente Bedingungen in Lehre und Forschung stehen sollte.
Und die ist aber sicherlich kein Einzelfall.
Nee, das zeigt sich im Grunde in der gesamten Hochschullandschaft. Ruhr-Uni in Bonn hat ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Studierenden jetzt vor kurzem mitgeteilt, dass in den Gebäuden, in denen die Ingenieurwissenschaften untergebracht sind, im Wasser die Bleigrenzwerte überschritten sind und deswegen kein Leitungswasser mehr genutzt werden darf, also getrunken werden darf oder für eine Dusche oder was auch immer. Ne? Und die Liste der Hochschulen, die renovierungsbedürftigen Gebäude, die ließe sich jetzt beliebig verlängern und in jede Himmelsrichtung auswalzen.
Aber der Lehrbetrieb muss ja trotz maroder Gebäude irgendwie weitergehen.
Ja, na klar. Nicht? Also die Studierenden müssen an ganz vielen Hochschulstandorten eben mit irgendwelchen Provisorien zurechtkommen, lernen in schlecht klimatisierten Gebäuden und das Ganze auch noch noch auf wenig Raum, denn die Zahl der Studierenden ist in den vergangenen Jahrzehnten nochmal deutlich gestiegen. Aktuell sind fast 3 Millionen Menschen an einer Hochschule eingeschrieben. Vor 20 Jahren waren es ungefähr 2 Millionen. Mhm. Aber die Fläche vieler Hochschulen, die sind eben nicht oder kaum mitgewachsen.
Was wünschen sich die Hochschulen und vermutlich ja auch die Studierenden?
Also Bildungspolitik ist ja eigentlich Sache der Länder, aber die Hochschulen wünschen sich, dass Bund und Länder gemeinsam die Probleme lösen, also kooperieren und das als eine Daueraufgabe ansehen, dass in ihre Infrastruktur investiert wird. Und die Hochschulrektorenkonferenz wünscht sich, dass die Hochschulen selbst ihre Liegenschaften verwalten dürfen, also selbst als Bauherrin aktiv werden können. Das dürfen aktuell einige wenige Hochschulen und teilweise sind sie damit auch wirklich relativ erfolgreich. Andere müssen sich dann jeweils sehr eng mit ihrem Land abstimmen und das kostet aus Sicht der Hochschulen einfach unfassbar viel Zeit. Das NRW-Forschungsministerium schätzt, dass Hochschulneubauten zwischen 10 und 15 Jahre benötigen von der Planung bis zum Neubau. Und da kann man ungefähr sehen, wie lange das Ganze dauert.
Die Hochschulen in Deutschland beklagen einen massiven Sanierungsstau, fordern mehr als 60 Milliarden Euro, damit Gebäude und Technik endlich wieder auf Stand gebracht werden. Infos dazu hatte Martin Schütz. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Feiern habe ich keinen Grund. Nach 14 Jahren, die weg sind, habe ich keinen Grund mehr zu feiern. Echt nicht.
Das sagt Manfred Genditzki, der lange Zeit unschuldig im Gefängnis saß. Es geht um den sogenannten Badewannenmord. 2008 wird eine 87-Jährige tot in ihrer Badewanne gefunden. Auf ihrem Kopf sind 2 Hämatome. Und Manfred Genditzki, der als Hausmeister in dieser Wohnanlage arbeitet, wird wegen Mordes verurteilt. Seine Unschuld hat er immer beteuert. Das Verfahren wurde schließlich neu aufgerollt und jetzt, über 13 Jahre später, ist er freigesprochen worden. Unter anderem wegen eines Gutachtens, bei dem ein neues Simulationsverfahren zum Einsatz gekommen ist. Und darüber habe ich mit Sön Schmidt gesprochen, der dieses Gutachten mit erstellt hat. Er leitet das Institut für Modellierung und Simulation biomechanischer Systeme an der Uni Stuttgart. Herr Schmidt, wie stolz sind Sie, dass Sie zum Freispruch eines zu Unrecht Verurteilten beigetragen haben?
Na, das ist natürlich schon überwältigend. Die ganze Zeit als Wissenschaftler arbeitet man hypothesengetrieben und recht sachlich, aber heute muss ich sagen, bin ich überwältigt.
In diesem Gutachten, das Sie ja mit erstellt haben, sind biomechanische Simulationen und thermodynamische Berechnungen zum Einsatz gekommen. Das klingt jetzt erstmal relativ komplex. Was muss man sich darunter vorstellen? Was haben Sie da genau untersucht?
Genau, also die Thermodynamik hat ein Kollege gemacht, der ist Thermodynamiker. Mein Teil war vor allem die Biomechanik, das heißt also den Menschen und seine Mechanik im Computer nachzubilden und Bewegungen zu erstellen. Das ist unser Forschungsgebiet und das haben wir hier auch gemacht. Also die tote, aufgefundene Frau nachkonstruiert und dann uns überlegt bzw. Hypothesen getestet, ob man ohne Fremdeinwirkung in die Wanne stürzen kann. Und genau, und die Antwort ist ja, es ist wahrscheinlich, dass wenn man vor der Badewanne steht, in diese stürzen kann und sich eben Kopfhämatome zuzieht, wie es in diesem Fall auch obduziert wurde.
Aber wie funktioniert sowas dann in so einer Simulation? Also nehmen Sie uns da vielleicht mal ganz kurz mit rein. Wie stellt man dann so eine These auf und überprüft die am Computer?
Ja, genau. Also wir haben mathematische Gleichungen, die wir aufstellen, die den Menschen widerspiegeln. Das ist ein sehr vereinfachtes Modell, dennoch aber detailliert genug, um Muskeln, um Knochen darzustellen. Und genauso auch den Kopf und eben Kopfkontakte. Und wir können dann eine Bewegung durchführen. Das kann man sich ähnlich wie bei einem Trickfilmstudio vorstellen, nur dass bei uns alle Gleichungen physikalischen Charakter haben und physikalische Richtigkeit. Und dann können wir auslesen, wie groß waren die Kontakte am Kopf an den Stellen, wo es die besagten Hämatome gab. Und das war der Fall und man konnte das zuordnen und sagen, okay, Kopfkontakt könnte Kopfschwartenhämatom produziert haben.
Und damit konnten Sie dann sozusagen nachweisen, dass es kein Mord gewesen sein muss, sondern dass das wirklich ein Unfall gewesen sein kann. Und was hat Ihr Kollege bei der Thermodynamik gemacht?
Also wir konnten nur sagen, es ist wahrscheinlich. Wir konnten es nicht nachweisen in dem eigentlichen Sinne, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Der Kollege in der Thermodynamik hat anhand von den gemessenen Temperaturen viel später nach Auffinden der Leiche die Temperatur zum Todeszeitpunkt rückberechnet. Das ist wichtig. Also man kann dann sozusagen damit mit der Temperaturrückrechnung den Todeszeitpunkt eingrenzen. Und er konnte sagen, dass der sehr wahrscheinlich viel später war als bisher angenommen und deswegen der Herr Genditzki ein Alibi hat.
Und das heißt, der hat sich das Badewannenwasser dann nochmal, welche Temperaturen das quasi wann hatte und auch die Temperaturen der Leiche und das quasi miteinander dann da Berechnungen angestellt.
Genau, genau. Wir alle wissen, Körper kühlen sich ab und wärmen sich auf, abhängig davon, ob sie in warmer oder in kalter Umgebung liegen. Und genau diesen Effekt nimmt man sich zur Hand und rechnet dann von der gemessenen Temperatur aus, war es jetzt 25 Grad Umgebungstemperatur, wie lange dauert es, bis dann eine ähnliche Temperatur erreicht ist von einem vielleicht höheren, heißeren Wasserbad oder einem kälteren Wasserbad.
Abgefahren. Und jetzt würde ich, also ich bin leidenschaftliche Krimileserin, ne? Und wenn ich sehe, was die Gerichtsmedizinerinnen, Mediziner in Büchern immer alles können oder im Fernsehen, dann denke ich mir so, hey, das müssen die doch damals auch schon irgendwie gekonnt haben. Aber war das jetzt schon alles ein ziemlich neues Verfahren von Ihnen?
Ja, also tatsächlich würde ich sagen, die Gerichtsmedizin kann sehr viel. Aber man kann der Gerichtsmedizin nicht aufladen, dass sie sich über naturwissenschaftliche neue Methoden informiert und die gleich auch einsetzt. Ich denke, das ist hier der Knackpunkt, insbesondere bei der Biomechanik. Das ist sicher ganz neu. Die Thermodynamik, da kann man schon kritisch hinterfragen, warum das nicht eingesetzt wurde. Das Modell besteht schon seit mehreren Jahren.
Und das heißt aber auch, gerade so in dem Bereich, wo Sie jetzt tätig waren, Biomechanik, das kann auch in Zukunft bei Kriminalfällen, Mordfällen helfen, die vielleicht auch besser aufzuklären.
Ja, das wäre wünschenswert, dass zumindest darüber nachgedacht wird, in bestimmten Situationen mehr als nur Erfahrungswissen aus der Gerichtsmedizin auch naturwissenschaftliche Erkenntnistheorie mit hineinzuziehen. Und das hoffe ich angestoßen zu haben mit dem heutigen Urteil.
Und wofür machen Sie das denn sonst eigentlich, wenn Sie nicht gerade Kriminalfälle lösen?
Ja, das ist aber natürlich außergewöhnlich. Normalerweise beschäftigen wir uns mit der grundlegenden Frage, wie Menschen, wie Tiere Bewegung erzeugen, wie wir sie lernen, wie wir sie kontrollieren, wie dieser ganze faszinierende Alltag von uns so gut gemeistert wird im Sinne dieser vielen Muskeln, die da alle irgendwie an- und ausgeschaltet werden zum richtigen Zeitpunkt.
Tja, und manchmal führt das eben dazu, dass jemand aus dem Gefängnis freikommt nach 13 Jahren. Sinn Schmidt, Erstprofessor für Biophysik und Biorobotik, hat an einem Gutachten mitgearbeitet, das den Tatverdächtigen Manfred Genditzki entlastet und jetzt nach 13 Jahren zum Freispruch geführt hat. Ganz herzlichen Dank, Herr Schmidt, für das spannende Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kurz vor einem heißen Wochenende wahrscheinlich. Und es ist eine Frage, die jeden Sommer seit Jahren hitzige Diskussionen auslöst und wahrscheinlich auch an diesem Wochenende für Diskussionen sorgen wird, wenn die Temperaturen oft über 30 Grad steigen sollen. Und nein, es geht nicht um die Frage, ob Socken in Sandalen okay sind oder nicht. Es geht um die Frage, Fenster auf oder Fenster zu, wenn es heiß ist. Da sind Leute wirklich sehr überzeugt, die einzige Wahrheit zu kennen. Die einen sagen, nur nachts und morgens Stoßlüften und sonst Fenster zulassen, um die Hitze draußen zu halten. Die anderen sagen, auf keinen Fall und schwören auf Durchzug. Sprechen wir drüber mit jemandem, der es wissen muss und sich auskennt. Christian Hepf von der Technischen Universität München am Lehrstuhl für klimagerechtes Bauen. Herr Hepf, gibt es da ein richtig und ein falsch bei der Frage?
Ja, es deutet sich natürlich schon an, dadurch, dass es hitzig diskutiert ist, dass es da nicht so eine klare Antwort drauf gibt. Aber es gibt bestimmt Tendenzen, die man hier erkennen kann.
Was wäre denn so eine Tendenz, die man erkennen kann?
Genau, also grundsätzlich kann man wahrscheinlich sagen, dass Gebäude, die über sogenannte Speichermasse verfügen, also die massivere Konstruktionen haben, wahrscheinlich es schaffen, sich über die Nacht auskühlen zu lassen. Und dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, das Fenster tagsüber geschlossen zu halten, um eben die Hitze nicht reinzulassen. Wenn man jetzt eher ein leichteres Gebäude oder in einer leichteren Konstruktion wohnt, dann macht es wahrscheinlich eher Sinn, auf Durchzug zu schalten und versuchen, so thermischen Komfort zu erreichen.
Weil das Gebäude sich dann auch nachts nicht so richtig abkühlt? Oder warum ist es dann besser, auf Durchzug zu setzen?
Genau, weil das Gebäude dann einfach sich sehr schnell auch wieder erhitzt und dementsprechend die Temperaturen dann genauso sind wie innen. Und ja, der thermische Komfort eben auch durch Luftzug beeinflusst wird. Und wenn man den quasi erhöht, dann ist es für die meisten Menschen komfortabler.
Was ist Ihre persönliche Lüftungsstrategie jetzt am Wochenende?
Da ich das Glück habe, in einer Altbauwohnung zu wohnen, die ja relativ viel Speichermasse besitzt, werde ich versuchen, alles abzudunkeln und ja, die Kälte von der Nacht in der Wohnung zu halten.
Also morgens und abends dann lüften und tagsüber Fenster zu?
Genau, vor allem in der Nacht lüften und dann Fenster zu und versuchen, Vorhänge oder wenn man externen Sonnenschutz hat, den runterziehen, damit solare Einträge nicht reinkommen können.
Und was bringen oder können Ventilatoren bringen? Weil ich bei mir zum Beispiel, ich würde sagen, ich bräuchte am Tag wirklich auch ein bisschen Durchzug, ist aber schwierig, weil ich nur auf einer Seite Fenster habe und da ist leider nicht viel mit Durchzug. Kann ich da mit Ventilatoren nachhelfen?
Genau, also Ventilatoren sind mit Sicherheit ein gutes Mittel, wenn man es jetzt nicht schafft, wie Sie gerade angesprochen haben, eine Querlüftung zu erzeugen. Ob es dann ein Deckenventilator oder ein Standventilator ist, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache die Luftbewegung erhöht sich.
Und wie stellt man den Ventilator am besten? Dann vom Fenster weg oder Richtung Fenster?
Da gibt es wahrscheinlich dann auch zwei Theorien. Die einen versuchen quasi die Hitze rauszupusten, die anderen versuchen eher den Körper runterzukühlen. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eher individuell. Manche mögen ja jetzt auch Luftzug direkt am Körper auch nicht unbedingt so gern.
Sagt Christian Hepf. Wie wir im Sommer richtig lüften bzw. die Hitze draußen lassen, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Herr Hepf, herzlichen Dank für die Tipps.
Ja, vielen Dank und hoffentlich ein kühles Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt Freundinnen oder Freunde, die man sehr, sehr gern hat, aber bei denen man weiß, mit denen zusammenziehen oder in den Urlaub fahren, nee, das wird nicht gut gehen, ne? Bei anderen wiederum kann man sich das sehr, sehr gut vorstellen, gemeinsam Urlaub zu machen. Und unser Reporter Jan Dahmann ist heute der Frage nachgegangen, mit welchen Freundinnen und Freunden und Konstellationen der Urlaub richtig cool werden kann.
So ein Tag im Urlaub mit den FreundInnen kann einfach super schön sein. Alle sitzen abends zusammen, es gibt Wein, es gibt gute Gespräche, die Sonne scheint und alle freuen sich einfach, im Urlaub zu sein. So wie bei Ines aus Paderborn zum Beispiel.
Also wir sind so 8 Leute und wir fahren eigentlich jetzt, ich glaube, das 3. Jahr in Folge nach Kroatien und haben da eigentlich immer so eine Villa gebucht mit Pool und allem drum und dran.
Alleine, das ist ja ein Vorteil. Alleine oder zu zweit wäre eine Villa mit Pool natürlich für die meisten viel zu teuer. Und auch sonst kann es ja einfach cool sein, mal nicht nur mit dem Freund, der Freundin wegzufahren. Ines findet am schönsten,
dass ich auch mit meinen Freundinnen dann im Urlaub bin und dann vielleicht kann man auch nochmal andere Gespräche führen und andere Dinge machen. Ich finde es eigentlich ziemlich lustig mit mehreren.
Klar, Zeit zu zweit ist auch schön, aber wenn sich alle gut verstehen, dann ist so ein Urlaub in großer Runde natürlich super. Aber nicht mit jeder Gruppe geht das gut. Barbara Horvatic-Ebner aus Österreich ist Psychologin und Reisebloggerin. Auf ihrem Blog Reisepsycho schreibt sie über Reisepsychologie. Sie sagt, am besten gibt es in so einer Gruppe verschiedene Persönlichkeiten. Zum Beispiel eine Person, die ein bisschen die Führung übernimmt. Einen Alpha, wie sie sagt.
Wenn es so einen Alpha in der Gruppe gibt, ja, und der kristallisiert sich meistens heraus, dann ist es gut, wenn der aber auch jemanden zur Seite hat, der ihn vielleicht ein bisschen lenkt, ja, weil sonst wird sehr schnell, der trifft alle Entscheidungen, der entscheidet über unseren Kopf hinweg und so weiter, ja. Gleichzeitig kann eine Gruppe aber auch nur schwer funktionieren, wenn sich alle zurücklehnen und sagen, ja, es ist mir egal.
Und schwierig wird's, wenn mehrere Leute entscheiden wollen, wie der Tag im Urlaub auszusehen hat. Die einen möchten gerne zum Markt in die Stadt, die anderen möchten lieber am Pool bleiben. Und Barbara sagt, es sollten einfach alle cool damit sein, dass man sich auch mal trennt.
Aber das liegt in der Natur der Sache. Also ab einer gewissen Größe bilden sich immer Untergruppen. Das geht fast gar nicht anders. Ja. Das ist einfach eine Effizienz irgendwie in uns. Wir gruppieren uns immer. Klar, gut ist, wenn sich die Grüppchen ein bisschen mischen. Ja. Aber auch hier, solange man sich nicht einer ausgeschlossen fühlt aus so Grüppchen kreisen, darf das auch sein, das ist vollkommen in Ordnung.
Und meistens kennen wir auch alle Leute ganz gut, die mitfahren. Und dann können wir vorher schon mal sagen, so ihr, wenn ich mal einen Tag was anderes machen will, dann bin ich vielleicht den Tag nicht bei euch, aber das hat ja nichts mit euch zu tun. Und auch andere Dinge klärt man am besten vorher. Wollt ihr viel Action? Wollt ihr lieber nur an einem Ort bleiben? Wollt ihr vielleicht oft essen gehen? Und wie machen wir das eigentlich mit dem Geld? Eine Lösung kann da ja sein, alle immer alles zusammen. Wie bei Ines.
Das ist eigentlich auch von Anfang an super entspannt gewesen. Also wir haben die App Splitwise und da wird jetzt nicht diskutiert, ob einer von dem ein Essen mehr gegessen hat oder unbedingt irgendeinen anderen Gin trinken wollte, sondern es wird halt einfach durch alle geteilt und dann ist gut.
Aber das müssen ja auch alle fair finden, denn dann bezahlt ja immer irgendjemand ein bisschen mehr. Und nicht alle haben ja immer die gleichen Möglichkeiten. Und das ist auch eins der häufigsten Probleme, sagt die Reisepsychologin Barbara.
Man weiß aber auch zum Beispiel, dass auch sozioökonomischer Status einen Einfluss hat. Das heißt, da prallen dann manchmal Welten aufeinander, die dann nicht mehr zusammenpassen. Interessen, die nicht zusammenpassen.
Also im Idealfall haben alle ungefähr gleich viel Geld für den Urlaub. Aber klar, wenn ich jetzt studiere oder noch in der Ausbildung bin und die anderen arbeiten alle in Vollzeit, dann kann ich ja nicht wie die anderen zum Beispiel jeden Abend essen gehen. Wenn es dann doch mal zum Streit kommt, dann hilft ein Streitschlichter.
Es ist immer gut, wenn man jemanden dabei hat, der auch sehr diplomatisch ist und der auch einmal sagen kann bei Konflikten, hey Leute, wir haben hier ein Problem, wir sollten das ausdiskutieren.
Denn stressig wird's ja, wenn das unausgesprochen bleibt und dann ist jemand aus der Gruppe die ganze Zeit gefrustet. Aber wenn alle ein bisschen kompromissbereit sind und wenn man vor dem Urlaub ein paar Basics bespricht, dann kann der Urlaub mit den FreundInnen ein richtiges Jahreshighlight sein. Denn eine oder mehrere Wochen nur mit den liebsten Leuten um sich rum, das ist ja einfach schön.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.